Also wir kommen dahin, dass Innovation diskriminierungsfrei ist, ne? Also auch kleine Betriebe können, glaube ich, überproportional viel von Innovation profitieren in allen Bereichen.
Die einen Reaktor entwickelt hat, um Gülle in Dünger umzuwandeln, und dass dieses Konzept aus der Raumfahrt kommt, um menschliche Reststoffe in Dünger umzuwandeln, um auf dem Mars Gemüse anzubauen.
Geil, oder? Also die Natur hat uns in so vielen Sachen was voraus, wie bei den Insekten, bei den Ameisen oder auch bei den Pilzen, dass wir, glaube ich, viel mehr adaptieren könnten. Auch das Thema Orientierung zum Beispiel. Wie können Tiere im Dunkeln sich orientieren, Fledermäuse und Co. Also wir können ganz viel lernen. Wir müssen, glaube ich, einfach nur zuhören und gucken.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland. Innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Plan B, Ideen für die moderne Landwirtschaft. Wieder mit am Start Thilo. Thilo, machst du einmal erzählen, wo wir hier sind und was wir heute vorhaben?
Ja, moin Thomas. Wir sitzen heute in Rendsburg, in der Zentrale der Macht sozusagen, des Schleswig-Holsteinischen Bauernverbandes. Wir wollen uns heute beschäftigen mit den grünen Innovationstagen und haben da zwei Fachleute hier an den Mikros sitzen. Mögt ihr euch einmal selber vorstellen? Wer seid ihr? Was könnt ihr?
Also ja, mein Name ist Yves Recklim. Ich bin von der Fachhochschule in Kiel, Fachbereich Agrarwirtschaft, dort für die Landtechnik zuständig. Und Landtechnik ist ja ein Innovationsthema schlechthin. War es immer und wird es immer sein.
Ja, moin. Ich bin Nick Ferdinand, auch von der Fachhochschule Kiel, hauptberuflich wissenschaftlicher Mitarbeiter, quasi Jungwissenschaftler im Bereich Agrartechnik, Innovation und nebenberuflich auch neuerdings Landwirt in Mecklenburg und ehrenamtlich viel im Bereich Innovation in Berlin und Schleswig-Holstein unterwegs. Und ja, wir versuchen dieses Thema Innovation von Betriebsseite aufzubauen und so ein bisschen die Praxissprache zu verbinden und darauf dann noch wissenschaftliche Antworten zu finden.
Ja, grüne Innovationstage, ich sprach es ja schon kurz an. Was ist das? Ist das was Neues? Ist das was Besonderes? Henrik, vielleicht magst du ein bisschen was erzählen. Was stellt ihr euch vor unter der Veranstaltung? Wann findet sie statt?
Sehr gut. Klingt ja erstmal ein bisschen hochtrabend, grüne Innovationstage. Eigentlich schon zum zweiten Mal. Wir waren vor 2 Jahren schon mal auf Gut Helmsdorf am Start. Das Ganze wird ausgerichtet von einem Verein, Ziel SH. steht lang für, jetzt kommt's, Zentrum für innovative Ernährungs-, Land- und Forstwirtschaft. Bisschen gruselig. Heißt eigentlich im Kern, wir wollen Leute zusammenbringen, eine Plattform aufbauen und vernetzen mit der Praxis und der Wirtschaft und der Wissenschaft und Politik. Sind 21 gestartet, genau zu Corona, also mit großen Ambitionen gestartet und relativ schnell wieder auf den Boden gekommen. Haben dann so ein bisschen durch Corona versucht zu überleben, um dann nach Corona den Schwung mitzunehmen, dass man sich wieder vernetzt, und starten nächste Woche am 29. und 30. Mai auf Gut Steinwehr wieder durch mit den grünen Innovationstagen. Partnerland Dänemark, über 50 Aussteller, 6 Fachforen, Technikdemos, Netzwerk, von vielen tollen Partnern noch gesponsert, quasi so das Get-Together der Innovationsbranche in Schleswig-Holstein, aber auch darüber hinaus.
Du sprachst euren Verein an. Ist die Aufgabe des Vereins jetzt nur die Ausrichtung dieser Messe, oder was kann ich mir darunter vorstellen, was dieser Verein sonst noch so vorantreibt?
Wir würden natürlich gerne mehr machen. Das hängt natürlich immer so ein bisschen an dem ehrenamtlichen Engagement. Das kennt man ja in allen Bereichen, dass wir natürlich zu viel mehr gerne fähig wären, Innovationsabende zu gestalten. Das haben wir auch schon mal ausprobiert, auch hier im Gebäude, dass 2, 3 Startups ihre Geschäftsmodelle vorstellen und dann die Praxis quasi direkt in Kontakt, in Tuchfühlung kommt mit Startups. Das finden wir auch total spannend. Also wir können uns sehr, sehr viel vorstellen. Die Liste ist groß. Wir haben viele Ideen. Aber am Ende muss unser Unterstützernetzwerk wachsen. Also wir wollen quasi auch ein Verein für die Praxis sein. Und dann brauchen wir natürlich auch Praxispartner, Betriebe, die da mitmachen.
Sprich, ihr braucht Mitglieder. Man kann Mitglied bei euch werden.
Ja, genau. Ziel-sh.de, ziel-sh.de. Dort findet man alle Infos über uns, über den Verein, aber auch über die Veranstaltung und natürlich auch alles, um Mitglied zu werden. Und der Mitgliedbetrag ist schmal. Das ist wirklich eine Aufwandsentschädigung. Und ich glaube, das Netzwerk ist es wert.
Ja, grüne Innovation. Was erwartet den Besucher? Also worauf kann man sich freuen? Worauf kann man sich einstellen?
Ja, sehr geflügeltes Wort auch mit diesem Grün davor. Wir haben so ein bisschen mal unter, so als Untertitel genannt, so zukunftssichere Geschäftsmodelle, also wie können sich Betriebe zukunftssicher aufstellen, was gehört damit zu, um das wirklich mal haptisch an zu beschreiben, was passiert da eigentlich. Ne? Also wir sind auf dem Gut Steinwehr, großes Eventgut, kennt glaube ich jeder, Himbeerhof Steinwehr, dort findet alles Mögliche statt an Weihnachtsmärkten. Wir nutzen die Location, um Leute zusammenzubringen und man kann sich so vorstellen, wir haben viele Maschinen vor Ort, ein Güllefass, eine Spritze, verschiedene Traktoren, Roboter, Drohnen haben wir noch da, auch zum Anfassen und Ausprobieren. Wir haben auch am zweiten Tag wirklich auch einen Testacker, 6 Hektar, wo wir dann auch wirklich mal fahren, demonstrieren und diskutieren und begleiten dazu, machen wir auch Fachforen. Also wir kommen wirklich ins Gespräch mit den Experten aus ganz verschiedenen Bereichen. Wir haben die Landwirtschaftskammer mit am Start, wo es um das Thema zukunftssichere Tierhaltung geht. Wir haben die Zukunftswerkstatt Ackerbau mit dabei, wo es um das Thema Direktsaat geht. Und das Experimentierfeld Best SH, wo es um diese ganze Frage Autonomie geht. Also löst der Roboter zukünftig den Landwirt ab? Und da wollen wir mit der Praxis ins Gespräch kommen und das Ganze dann auch an den Maschinen diskutieren. Und am zweiten Tag vor allem haben wir die Messe, die eigentlich wirklich Innovationsmesse, wo über 50 Aussteller ihre Lösung für zukunftsfähige Landwirtschaft zeigen. Von Insektenfarming über Drohne, Roboter, Marktplattformen, alles da aus Dänemark, aus Deutschland und ins Gespräch kommen. Das ist die Idee. Irgendwo mal einen Startpunkt setzen, wo hoffentlich dann Partnerschaften oder Geschäftspartner daraus hervorgehen.
Du sprachst vorhin an, Partnerland ist Dänemark. Wie stark sind die Dänen vertreten?
Die Dänen selber sind durch die dänische Botschaft in Berlin vertreten. Da ist der Kontakt hergestellt worden in Berlin. Dänemark hat einen ganz großen Drang, quasi auch als Stück weit als Exportnation, auch den norddeutschen Markt quasi sich zu erschließen. Und die reisen mit 7 Unternehmen an, auch ganz verschiedene Lösungen und sind sozusagen mit dabei, so ein bisschen mit reinzukommen, mit auf Tuchfühlung zu gehen, auch mit den Verbänden und den Netzwerken sich hier quasi auseinanderzusetzen oder mit den Praktikern.
Yves, du bist ja so mehr der Technikfachmann. Ist es eine reine Technikgeschichte oder sieht man auch andere Dinge um die Technik drumherum?
Ja, man sieht auf jeden Fall ganz viele spannende andere Dinge. Also Technik ist natürlich wichtig, gerade wenn sie sich bewegt, aber am Ende ist ja die Technik Stand der Technik, ne? Und das, was da was oben drauf kommt, ist ja sozusagen dann die Elektronik, die Innovation, die dann den Mehrwert bringt. Ich nehme jetzt mal dieses Güllefass-Thema. Samson wird da sein mit dem Lohnunternehmen Brockmann zusammen, weil sie da die Maschine verkauft haben. Die haben so ein Emissionsmessgerät drauf. Das heißt, wenn ich Gülle fahre, weiß ich schon, so viel Nährstoff kommt wirklich in meine Pflanze, was eigentlich ziemlich spannend ist, weil das ist ja eine Frage, die ich mir als Landwirt oder auch als Dozent immer wieder stelle. Was mache ich da gerade und bringt es was? Und ich glaube, das ist was, was man auf der Messe auch sehen wird. Man wird neue Denkanstöße kriegen, neue Ideen und auch neue Kontakte zu ganz innovativen, neu gedachten Lösungen. Und ich glaube, das ist so das Spannende aus meiner Sicht, dass man eben wirklich mit so Startups auch mal diskutieren kann und auch mit denen überlegen kann, hey, sind wir schon auf dem richtigen Weg? Und ich glaube, das ist so aus meiner Sicht schon sehr cool, dass wir da viel mehr draus machen können, noch aus den Gedanken, die man da mitnimmt. Und gerade die Besucher, ich glaube, das ist ja immer so die Frage, was erwartet so ein Besucher? Er kriegt natürlich eine Messe so wie, vielleicht nicht ganz so groß wie die Agritechnica, aber grundsätzlich geht in die Richtung, Innovation, Technik wird ein Teil sein. Aber am Ende, wenn man selbst auf der Messe war, bringt man ja immer Kontakte mit, neue Ideen. Und ich denke, das ist ja dann so das, was die Zukunft für einen selbst beeinflusst. Also für den eigenen Betrieb oder für die weitere Verfahrensweise.
Was mir aufgefallen ist bei der Vorbereitung, ich habe über eure Webseite mal so ein bisschen gestöbert und habe dann gedacht, also hier werden ganz, ganz viele Fragen, wie du sagst, behandelt, die ich mir als Landwirt schon mal gestellt habe und wird versucht, darauf Antworten zu finden. Aber auch viele Fragen, wo ich denke, wer hat die gestellt? Habt ihr da als Veranstalter, guckt ihr, wer da ausstellt, welches Startup oder welches Unternehmen Sinn macht, damit hinzustellen? Weil ich finde immer, wir haben viele Bereiche, gerade im Bereich Digitalisierung, wo ich mich dann, also es ist ja ein wahnsinnig wichtiger Punkt, aber wo ich mich manchmal da schon frage, wo ist da jetzt der Mehrwert für mich als Landwirt? Beachtet ihr sowas?
Also grundsätzlich war die Liste, also das sind jetzt etwa 50 Aussteller, davon knapp ja 10 aus Dänemark. Die Liste, die ich dahinter habe, auch durch meine ehrenamtliche Tätigkeit, ich bin ja in Berlin auch im Vorstand von quasi dem Agrar-Startup-Verband Deutschland, wo ich natürlich eine große Liste mitgebracht habe, auch an Unternehmen, die ich mal kennenlernen durfte oder kennengelernt habe, wo ich auch schon natürlich vorselektiert habe, gesagt, passt das nicht, ist das wirklich reelles Geschäftsmodell oder leben die in der Berlin Bubble? Also es gibt, natürlich gab es eine Vorselektion. Ich bin aber auch sehr ideologielos, was das Thema angeht. Wenn die natürlich mit einem gewissen Selbstvertrauen sagen, das Geschäftsmodell passt in die Praxis, dann setze ich das natürlich auch gerne zum Test auf so einer Messe. Wenn die dann herausgehen und 17 Mal hören, ey Leute, das ist ja völliger Quatsch, den ihr da macht. Also wenn wir das fundierte Gespräch finden an dem Stand, haben meiner Meinung nach alle was gewonnen. Vielleicht dann der Betrieb, der eine ganz andere Sichtweise hatte darauf, oder Startup, was vielleicht überlegen muss, das Geschäftsmodell anzupassen. Also ich glaube nicht, dass wir immer nur über diese Hochglanzlösung reden müssen, sodass auf den ersten Blick hin das schon logisch erscheint. Oft ist es der zweite oder dritte Blick oder auch die Anpassung. Also das amerikanische Startup-Modell sagt ja, bau dir eine vernünftige Grundarchitektur auf und pass vielleicht dein Ziel an oder deine Lösung. Und das, glaube ich, müssen die deutschen Startups auch lernen. Und dafür stehen wir auch als Messe ein, dass da vielleicht auch welche daraus hervorgehen, die sagen, ach Mensch, habe ich mir anders vorgestellt oder muss ich vielleicht nochmal anpassen? Oder, hey, Thomas, schön, dass du bei mir warst und gesagt hast, Leute, das stelle ich mir anders vor. Lass uns mal ins Gespräch kommen und uns nochmal treffen. Sodass vielleicht auch daraus irgendwelche Runden entstehen, wo dann die Startups auch auf euch als Betrieb zukommen und sagen, ey, das war doch ein guter Einwand, lass da doch mal weitermachen. Das sehe ich auch. Und das machen wir eigentlich viel zu wenig. Also gerade in Berlin sind wir sehr komfortabel, in Berlin zu diskutieren und sich dann da zusammenzusetzen. Ich glaube, wir brauchen viel mehr so einen Reality-Check, dass man wirklich mal aus der Praxis jemand mal Tacheles redet und sagt, so, das muss vielleicht anders oder das passt da irgendwie gar nicht zusammen. Oder erzähl mal, wie meinst du das eigentlich? Das ist so die Idee dahinter.
Das denke ich ganz häufig, wenn ich irgendwelche Ideen so auf der Messe sehe, wo ich dann mich frage, ja, das hat sich jetzt irgendjemand im Büro in der Stadt ausgedacht. Aber das ist nicht wirklich angepasst an unsere Bedürfnisse und unsere Realitäten auf den Betrieben. Aber da hast du natürlich recht. Da ist so eine Messe natürlich genial, da mal in den Austausch zu kommen und diesen Reality-Check dann mal quasi anzustreben.
Ja, zum Beispiel haben wir den auch für die Messe selber gemacht. Wir haben so eine kleine Fokusgruppe gebaut. Das ist natürlich schwer als neuer Verein, ne? Also wenig Mitglieder. Wir sind 11 Gründungsmitglieder, hauptsächlich aber auch aus der Hochschullandschaft. Aber auch wir haben von der Veranstaltung her quasi so eine kleine Fokusgruppe gehabt mit 2, 3 Betriebsleitern, haben gesagt, so, wie findet ihr denn diese Idee der Veranstaltung? Und dann gesagt, das würden wir ein bisschen anders nennen und damit können wir gar nichts anfangen. Und so haben wir uns erstmal das letzte halbe, dreiviertel Jahr selber erstmal da durchgehangelt, wie so eine Veranstaltung überhaupt funktionieren kann. Und das würde ich mir auch als Verein wünschen, dass wir diese Fokusgruppen weitertragen und zukünftig sagen, hey, ihr habt Bock, was zu gründen. Wir haben hier zwei echt coole Jungs sitzen, die machen auch Podcasts nebenbei, die kennen Gott und die Welt, die sind wortgewandt, setzt euch doch mal mit denen zusammen und diskutiert doch mal eure Idee. Und vielleicht entsteht dann ja auch ein Geschäftsmodell, was funktioniert.
Du hast gerade das Wort Fokus erwähnt. Der Fokus liegt natürlich bei sowas immer auf der Landwirtschaft. Aber die Landwirtschaft selber steht natürlich auch sehr im Fokus der Öffentlichkeit. Wie ist das so für, ich sag mal, für die Öffentlichkeit, die auch ein Interesse daran hat, wie die Landwirtschaft sich entwickelt? Wie man auf Umweltfragen reagiert. Und Yves, du sprachst das ja zum Beispiel an, dass wir heute schon feststellen können, wahrscheinlich bei so einem Güllewagen in Zukunft, wie viel Ammoniak-Emissionen da sind. Das sind natürlich gerade die Umweltauswirkungen, die entstehen. Ist das auch was für Nicht-Fachbesucher, also für nicht-landwirtschaftliche Besucher, dass die auch hier einen Einblick kriegen? Werden die auch ein Stück weit mit an die Hand genommen, dass die auch verstehen, wie Landwirtschaft sich entwickelt? Weil auch das ja ganz, ganz wichtig ist.
Ja, also ich bin da so ein bisschen, also Yves guckt mich auch schon an, wir kennen das ja bei anderen Veranstaltungen, so ein bisschen zwiegespalten. Das eine ist ja Wissenstransfer, wie wir ihn kennen, das andere ist eher so Öffentlichkeitsarbeit. Also ich würde nicht ausschließen, dass auch ein normaler, also in Anführungsstrichen normaler Besucher da was mitnimmt. Am Ende ist es aber doch eher eine Fachmesse, wenn wir ehrlich sind. Und wir hatten natürlich die letzten Innovationstage, da waren auch Schulklassen aus Lütjenburg da, die fanden das auch super, die haben einen riesen Einblick bekommen. Die Frage ist natürlich aber, welche verzerrte, in Anführungsstrichen, Wahrnehmung entsteht einer Branche, wenn du auf 50 Aussteller triffst, die wirklich auch dann unter dem kritischen Auge von Thomas dann vielleicht auch hier und da an Anpassungen bedürfen, dass es auch vielleicht alles gar nicht so genau passt. Und dann gehen da jetzt irgendwelche, die Bevölkerung durch und guckt sich das an und lässt sich das auf sich wirken, geht nach Hause und sagt, oh Mensch, die sind ja ganz abgefahren. Also man muss, glaube ich, immer so ein bisschen aufpassen, mit welcher Portion Innovation wir an die Bevölkerung rantreten oder ob das eher für uns erstmal so ein Innovationsraum ist, wo wir erstmal selber diskutieren, ob das alles überhaupt so stimmt und richtig ist. Also ich werde vorsichtig.
Vielleicht, also jetzt eher der zweite Tag, weil das war ja, glaube ich, so deine Frage, weil an dem zweiten Tag gibt es ja so geführte Führungen über die Messe, wo dann eben von uns Studierende oder wir auch das machen und dann kriegt man auch diese Botschaften transportiert. Aber es ist deutlich schwerer für jemanden, der nicht so dicht dran ist am Thema, der also immer nur von draußen drauf guckt. Ich glaube, es ist eher für die Landwirte wirklich geeignet. Aber grundsätzlich am zweiten Tag haben wir extra Leute, die über die Messe führen, die auch Fragen beantworten, die auch ganz gezielt bewusst Informationen transportieren können. Also so, dass dieser Wissenstransfer auch für Nicht-Landwirte funktionieren kann.
Wobei ehrlicherweise auch das vielleicht, gut, dass du es erwähnst, auch in der Landwirtschaft sind wir sehr heterogen. Genau. Also wir bieten so geführte Touren. Die Landjugend ist mit dabei, die ist auch Fördermitglied bei uns. Es gibt eine Landjugendtour, es gibt eine Dänemark-Tour, Yves macht eine Landtechnik-Tour. Also wir bieten quasi Touren an, die ganz nach einem gewissen Bedarf hin auch natürlich so ein bisschen steuern und die Leute abholen. Und selbst das ist, glaube ich, schon ein großer Schritt, den wir jetzt gewagt haben mit dieser Veranstaltung, sagen, wir bieten jetzt Touren an, die euch wirklich ganz gezielt an gewisse Ideen ranführen.
Wie viele Besucher erwartet ihr auf so einer Veranstaltung?
Das ist eine gute Frage. Also wenn wir es jetzt mal so, weil man macht es ja immer so, dass man erstmal die alte Veranstaltung sich anschaut und ja, es waren viele Besucher da. Vielleicht noch nicht so viel, wie man sich's gewünscht hätte. Ich mache jetzt keine Zahl, aber ich glaube, das hier wird schon nochmal eine richtig größere Veranstaltung im Vergleich zum letzten Mal. Und ich glaube auch, weil wir jetzt aus dem Ganzen und aus der Weiterentwicklung viel mehr für uns jetzt auch und für die, wie wir es organisieren, die zwei Tage und was dann wirklich die Kernthemen sind. Ich glaube, da sind wir deutlich besser geworden. So jetzt von all dem, was man im Programm sehen kann. Und unsere Motivation ist, so viel wie möglich Interessierte auch mit Informationen zu versorgen und auch mit neuen Ideen.
Also das politische Antwort ist nie genug. Also wir wünschen uns wirklich, dass jeder kommt. Natürlich genau. Hängt auch ein Preisschild an der Veranstaltung, muss man auch ehrlicherweise sagen. Das ist auch ein großes Diskussionsthema. Die Veranstaltung hat einen Preis, die kostet Eintritt. Wir haben Tagestickets, wir haben Kombi-Ticket für beide Tage und natürlich auch für Studierende, Azubis und Schüler Rabatte. Am Ende muss es was kosten, weil da sehr, sehr viel Arbeit natürlich auch hintersteckt und auch Gutstein, wer natürlich bezahlt werden muss für das, was die uns dort auf die Beine stellen. Deswegen auch wirklich mein Wunsch, dass viele kommen, sich das angucken, natürlich Feedback geben, was kann man besser machen. Aber wir haben das Bauernblatt als Medienpartner. Wir haben echt schon auch einen super großen Artikel gehabt. Und die Hoffnung ist einfach, dass es sich rumspricht. Ne? Also, dass wir auch Social Media machen, wir Werbung dafür. Also, wir würden uns wünschen, dass wirklich jeder mindestens mal einen Tag vorbeikommt und sich selber mal ein Bild macht und uns da mal eine Chance gibt.
Gehen wir mal in die Tage rein, die ihr da so geplant habt. Am ersten Tag sagtest du, glaube ich, schon, habt ihr verschiedene Foren zu verschiedenen Themen, wo man dann mitdiskutieren kann. Und dann steht auf dem Programm abends eine dynamische Podiumsdiskussion.
Ja.
Was hat man sich darunter vorzustellen?
Darf ich, glaube ich, sogar moderieren.
Ja, du bist der Moderator. Das
durch meine Doppelrolle auch mit Berlin, das ist quasi die Veranstaltung, wird durch unseren Berliner Bundesverband sozusagen auch gesponsert, gehostet, wie auch immer man das neu modern nennen möchte. Geht so ein bisschen um das Thema KI, muss ja mittlerweile überall stattfinden, das Thema KI, aber auf jeden Fall so auch wieder der Reality-Check, ne? Also ist KI, begleitet uns das, trifft uns das in den Geschäftsmodellen, wir haben Malte Messerschmidt dabei, Agrarinfluencer, Landwirt, zu dem habe ich einen super Draht, wir haben auch Blunk vertreten, durch Philipp Staritz auch, total klasse, auch da mal Reality-Check zu machen, wie sieht es eigentlich bei denen aus, Thema Datenauswertung, ist ja bei Blunk ein Riesenthema, wir haben Eike mit dabei vom KI-Zentrum, aus Kiel, ist auch ja quasi ein Ableger der Fachhochschule. Da sitzt ja die Professorin Doris Wessels dahinter. Auch da total spannend, da mal reinzuhorchen. Wir haben ganz spannende Podiumsgäste mit dabei. Einmal den bundesweit bekannten Malte Messerschmidt, wie du eben schön treffend sagtest, Bauernbengel in den sozialen Medien, unter dem Namen bekannt. Dann Philipp Staritz vom Blunk, auch da ganz spannend. Was hat KI eigentlich für einen Einfluss zukünftig auf dieses ganze Thema Daten? Weil Blunk ja auch mit einigen Maschinen unterwegs ist, viele Daten auswertet, in einigen Projekten bei uns mit dabei ist. Dann den Eike Meyer vom KI-Anwendungszentrum der Fachhochschule Kiel, das ist ein Ableger. Auch ganz spannend, was dort alles passiert, was die so für einen Einblick uns mitgeben. Und last but not least den Alex Jaworski, mein Vorstandsmitglied, auch in der Agri-Food Society und auch Startup-Gründer. GreenHub, die machen Vertical Farming, die bauen mit KI Rezepte für Vertical Farms und die Planung dieser Vertikalfarm. Auch ganz spannender Gesprächspartner, hat eine Kooperation mit Siemens und. Wird uns alles erzählen und das sind ganz unterschiedliche Sichtweisen, die da aufeinandertreffen. Deswegen dynamische Diskussionen, ja. Und dann geht's auch direkt über in den Netzwerkabend, der ja von Agrill und Carlsberg gesponsert ist. Dann lassen wir die Diskussion quasi nett am Kanal ausklingen.
Das klingt tatsächlich spannend. Also Vertical Farming, das wäre ein Thema, da würde ich auch gerne mal mitdiskutieren, aber sei es drum.
Ja, Einladung ist raus, komm gerne vorbei.
Genau.
Der Alex wird bestimmt das ein oder andere Bier mit dir trinken wollen.
Ja, und der zweite Tag ist dann ja, sagtet ihr, die eigentliche Messe. Wenn man ins Ausstellerverzeichnis reinguckt, dann findet man da ein Who is Who der regenerativen Landwirtschaft teilweise, aber auch ganz viele Firmen, von denen ich persönlich jetzt auch teilweise noch nie was gehört habe. Mhm. deren Ideen dann mal mehr und mal weniger spannend sind. Also das ist schon beeindruckend, was ihr da auf die Beine gestellt habt und wen ihr oder was da aufgefahren wird. Nun sind ja aber die praktischen Landwirte wahrscheinlich nur ein Part dessen, was ihr erreichen wollt. Ihr schreibt ja auch, dass ihr Inspiration sein wollt für Entscheidungsträger. Was erhofft ihr euch auf der politischen Ebene? Du sagtest, glaube ich, ihr habt ja, der Landwirtschaftsminister ist angemeldet und Landwirtschaftskammern etc., die damit vor Ort sein werden.
Ja, ich würde sagen, also aus meiner Sicht auf jeden Fall die Botschaft, dass eben über ganz viel neue Möglichkeiten auch nachgedacht wird und dass eben auch die Entscheidungsträger, also die politischen oder wie auch immer, dann auch diese Botschaft mitnehmen und das nicht nur, weil die Technik jetzt möglich ist, das automatisch auch gleich das Beste ist, sondern es geht eher darum, dass man für unsere schleswig-holsteinischen Verhältnisse ja auch diese Idee dann anpassen muss unter Umständen, transportiert anpassen muss, so dass man nachhaltiger Landwirtschaft macht und trotzdem ganz klassisch konventionell, also dass da kein Widerspruch eigentlich in meinen Augen da ist. Und ich finde, das ist immer ganz wichtig, dass wir auch da mit der Technik ganz viele Möglichkeiten haben. Und Technik ist wie so ein Werkzeugkoffer, ne? Und ich habe da meistens 2, 3 Schraubenschlüssel und 2, 3 Hammer drin. Und mit welchem Hammer ich jetzt auf die Schraube oder den Nagel hau, das muss ich ja entscheiden. Und ich glaube, darum geht es eigentlich eher so, auch bei der Messe am zweiten Tag, dass man einfach mal neue Werkzeuge sieht und überlegt, könnte das auch was in meinem Baukasten sein, auf meinem Betrieb? Oder wenn ich so Vertical Farming könnte ja so ein Beispiel sein, wo man zukünftig vielleicht auch sich noch weiterhin entwickeln kann in bestimmten Regionen. Für uns hier in Holstein geht es auch um andere Sachen. Also ich habe zum Beispiel MOD Niers ist noch dabei, hast du gesehen. Da geht es ja eher um diese Nahinfrarotsensorik und Wirtschaftsdünger. Also ein Thema, was eigentlich schon ein alter Hut ist, aber es wird immer noch nicht überall wirklich gut von. Also die Praxis wird es gerne häufiger nutzen, dann geht es wieder um Anerkennung von so Sensoren. Sind sie zugelassen, sind sie nicht zugelassen in einem roten Gebiet oder nicht? Wir in Schleswig-Holstein haben da ja schon eine vorzügliche Lage, aber andere Bundesländer eben nicht, zum Beispiel Niedersachsen, wo die Landwirte auch gerne die Technik nutzen würden. Und auch das sind so Botschaften, das werden wir auch im Feld mal zeigen, was man eben so an technischen Innovationen hat, die man für die einen selber bei der Entscheidung, wie viel muss ich jetzt und warum muss ich jetzt so viel, unterstützen können. Und ich glaube, das ist schon was, wenn man es live sehen kann, selber fahren kann, selber ausprobieren kann, das ist, glaube ich, immer ganz, ganz wichtig.
Gibt es in Zeiten leerer öffentlicher Kassen denn eine Motivation der Entscheidungsträger, diese Entwicklung irgendwie zu begleiten oder zu fördern? Also
erhofft
man sich das zumindest dadurch auch ein Stück weit?
Wir hatten ja vor einiger Zeit die Investitionsförderprogramme, nennen wir sie Bauernmilliarde und solche Sachen, die auch dazu geführt haben, dass ganz viel innovative Technik jetzt da ist und vielleicht noch nicht so eingesetzt wird, wie man es könnte. Das ist ja vielleicht eine Konsequenz, die sich aus so einer einfach Förderung ergibt. Und vielleicht wäre das ja so der Weg zu zeigen, hey, das wären so Möglichkeiten, da könnte man das und das mit erreichen. Und ich glaube, das wäre so meine persönliche Motivation, warum ich mich auch stärker mit einbringe, dass man eben genau darüber diskutiert. Jetzt ist die Technik da, was kann man denn noch besser damit machen? Und man hat ja immer, wenn man es so in Prozente einteilt, die wirklich Guten, die schon lange darüber nachdenken, die es auch schon machen. Wir haben welche, die jetzt gerade drüber nachdenken, also in so eine Investitionsentscheidung zu treffen. Und dieser Mehrwert von den Daten, die man dann hat, den man pflanzenbaulich dann umsetzen kann. Also jetzt, wenn wir diese Nährstoffe im Wirtschaftsdünger zum Beispiel nehmen, ich kann ja echt Mineraldünger einsparen. Und wenn ich Mineraldünger einsparen kann, kann ich auch Geld einsparen. Weil das ist ja was ich von außen zukaufe. Gerade wenn ich eigene Wirtschaftsdünger habe. Und ich glaube, das ist so ein Gedanke, das ist wirklich ein spannendes Thema und jetzt ein wirklich Detailthema, aber da kann auch die Politik was mitnehmen oder die Minister und die Vorsitzenden oder die Präsidentinnen und Präsidenten. Ich glaube, das ist so unsere Motivation.
Das Thema Förderung wird wahrscheinlich ja in Zukunft schwieriger werden. Ich glaube, die meisten haben die aktuellen Steuerschätzungen gehört. Die sind ja nochmal deutlich nach unten korrigiert worden. Wir haben ja letztes Jahr schon gesehen, was mit dem Agrarhaushalt so passiert ist. Und deswegen ist ja nicht davon auszugehen, dass wir große Fördermittel in Zukunft für solche Dinge bekommen werden. Ist da perspektivisch ein vernünftiger Markt, also gerade ja in Deutschland, ich kann mir vorstellen, dass nicht nur die Dänen, ja auch andere Unternehmen, auch die deutschen Unternehmen eher auch international tätig sein wollen. Erwartet ihr auch, ich sag mal, ausländisches Publikum gegebenenfalls? Ist das in die Richtung auch beworben worden? Weil ich denke mal, man muss natürlich auch für so innovative Firmen möglichst breiten Markt irgendwie schaffen, weil Kosten sind da natürlich ein Faktor.
Ja, ich glaube, das ist natürlich, also ich würde sagen, deutsch-dänischer Austausch, der wird da sein und, ne, aber natürlich die Firmen haben selber für sich ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen damit geworben, dass sie hier sind. Ich bin gespannt. Wir lassen uns überraschen, würde ich sagen.
Also international haben wir es tatsächlich nicht jetzt so explizit beworben. Das diskutieren wir an anderer Stelle, gerade vor allem in Berlin, relativ stark. Also auch der ganze Startup-Bereich, das ist ja, der Landwirtschaft fängt jetzt an. Also wenn wir mal in den Agrar-Startup-Bereich reingucken, das ist wirklich, würde ich sagen, Trauerspiel, aber kurz davor, weil einfach auch Risikokapital fehlt, die Märkte sich anders entwickeln. Also diese ganzen Vorlauf, den man auch braucht, wenn es um das Thema Geschäftsmodelle geht oder auch um Finanzierung, Förderung, dass da ganz, ganz viel gerade wandelt und ganz viel Investitionsunsicherheit natürlich auch dazu führt, dass gar keiner mehr mal ganz plump gesagt Bock hat zu gründen. Wieso auch? Also ich kann auch momentan mit Mittelstand oder Konzern arbeiten. Und das sehen wir gerade, das zieht sich wie ein roter Faden durch bis in die Hochschulen, dass eigentlich gar keiner mehr wirklich Lust hat, in das Risiko zu gehen, sich diesen Diskussionen auszusetzen. Wirklich zu gründen, wirklich was aufzubauen. Und das auch gerade jetzt unter diesen neuen Marktsituation, ne? Also wir haben nicht mehr das viele, ich sag mal, Spielgeld auf den Betrieben, wo wir mal einfach mal investieren können, einfach mal was umbauen können, mal was testen können. Das ist ja nicht nur finanziell das Problem, sondern auch zeitlich, ne? Also habt ihr nochmal Zeit, mal eben in der Woche nochmal 5 oder 10 Stunden abzuzwacken, um da irgendeiner jungen Crew auf dem Feld nochmal irgendwie Rede und Antwort zu stehen. Das sind ja die Probleme, die wir haben. Dass wir eigentlich gar, wir kommen ja gar nicht ins Doing, ne? Also wir haben so viele Lippenbekenntnisse und viele Pitches, wie das immer heißt, und Innovationswettbewerbe, und dann haben wir uns da die Checks in die Hand und die reisen irgendwo hin, aber am Ende müssen wir doch auf den Betrieben das umsetzen. Und das zieht sich natürlich auch ein bisschen so wie dunkle Wolken natürlich auch in unsere Richtung. Und da versuchen wir natürlich so zu umgehen, dass wir die Lösungen finden, die nicht immer partout teuer sind, sondern die vielleicht einfach pfiffig sind. Und die vielleicht gar nicht so teuer am Anfang sind, sondern einfach irgendwelche Mechanismen umbauen oder irgendwas anders sich machen lässt. Das kann ja auch sein. Also wir sehen das gerade im Bereich Robotik. Eine Riesenbewegung mal als Beispiel, die gerade kommt, ist, dass wir, oder die Konzerne denken, normale Standardmaschinen, Standardschlepper zu Robotern umzubauen. Also der Hype vor 20 Jahren war Lenksystem, ne? Großes Lenksystem, nachrüstbar, der Hype schlechthin, heute gar nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile rebellieren ja alle draußen, wenn sie nicht mehr im Lenksystem fahren. Der nächste Hype, der kommen wird, ist, dass das nächste Nachrüstkit ein Roboterkit sein wird, dass der 150 PS-Trecker zu Hause auf einmal auch ein Roboter wird und dann, keine Ahnung, das Walzen oder das Striegeln oder was auch immer, dann vielleicht auch mal einen Roboter übernehmen wird in den nächsten Jahren.
Und er auch alleine zum Feld kommt, ne?
Das ist, oder und gefahren werden kann.
Ja. Falls er jetzt noch gefahren werden muss, das ist ja quasi jetzt der rechtliche Rahmen, dafür braucht man halt eine Kabine. Es ist schwieriger, ja, wenn ich da so ein Bruderlenkrad von oben drauf stecke und dann da zum Feld komme.
So.
Die Roboter, genau, das ist so ein Thema, wo ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch viel mehr drüber nachdenken müssen und auch Anwendungsfälle finden, die vielleicht spannend sind.
Ja, wir denken jetzt nicht an die großen Roboter ohne Kabine, die wir gesehen haben in den sozialen Medien, sondern wir denken wirklich an den normalen Trecker, der kann im Winter Frontarbeiten machen und. Und im Sommer kann er halt mal als Roboter auf dem Feld arbeiten. Und dann, bin ich ganz ehrlich, dann wird er auch irgendwann ein Business draus. Ne? Also wenn man überlegt, was kann die Maschine? Und momentan sind die Personalkosten einfach auch mit der größte Faktor. Gerade bei diesen langsamen Arbeiten, gut, als Ökolandwirt, haben es ja immer.
Erfahrung.
Ja, 3-4 km/h und dann fährst du da einen halben Tag durch die Gegend. So und so denken wir halt Innovation, ne? Bestehende Prozesse angucken auf den Betrieben, nicht ad rat immer komplett neu erfinden und überlegen, wie kann man das besser machen. Und da kommt auch jetzt aus Dänemark ein Unternehmen mittlerweile, die solche Nachrüstlösungen auch jetzt, glaube ich, nicht für die großen normalen Schlepper anbieten, aber auch für die kleineren Geräte, wo genau so gedacht wird, ne? Einfach mal anders denken, den nächsten Innovationsschritt auch vielleicht mit bestehender Technik planen und nicht immer den neuen großen Roboter für 300.000 Euro auf den Hof holen.
Ja, und was ja ganz wichtig ist, und das finde ich echt spannend, und ich glaube, das ist auch das, was wir brauchen an Informationen nach draußen, dass es alle Betriebe, ich sag mal, angeht, beziehungsweise die auch in die Lage versetzt werden, daran teilzunehmen oder teilzuhaben. Weil in erster Linie klingt das natürlich, wenn man hört, ein großer Güllewagen oder eine große Spritze, dann denkst du, naja gut, das sind die Großbetriebe irgendwo im Osten oder vielleicht irgendwie in Ostholstein. Und dann vielleicht noch die Lohnunternehmen und dann war's das. Ich sag mal so, der mittelständische landwirtschaftliche Betrieb oder kleinere landwirtschaftliche Betrieb kann sich ja gerade diese großen Einheiten nur schwer leisten. Und deswegen ist es natürlich wahnsinnig wichtig, wenn man wirklich sagt, wir gehen wirklich an Produkte ran, die für die breite Landwirtschaft auch erreichbar sind, sagen wir es mal so.
Ja, absolut. Also wenn man überlegt, wer kommt da? Also Vermarktungsplattform, bestes Beispiel, Direktvermarktung ohne Einzelhandel. Bei großen Produzenten nicht vorstellbar, einfach wegen auch Vermarktungssicherheit, bei kleinen Betrieben hochinteressant. Wir haben ein Startup da, die kommen, das ist wie so ein, sieht aus wie ein Kreisberegner, ist aber eine komplette Gemüseanbau-Roboter, der über so eine Laufkatze im Kreis Gemüse anbaut, Gemüse jäten und Gemüse ernten kann. anders gedacht, kleinschrittig gedacht. Das ist natürlich keine 15 Hektar Gemüseanbau, aber für die Direktvermarktung natürlich irre geil, wenn man ehrlich ist. Ne? Nachts wird dann geerntet, dass morgens direkt mit Kisten der Lieferwagen vollgepackt werden kann. Solche Ideen halt, ne? Also wir kommen dahin, dass Innovation diskriminierungsfrei ist. Ne? Also auch kleine Betriebe können, glaube ich, überproportional viel von Innovation profitieren in allen Bereichen. Oder bestes Beispiel auch gerade extensive Betriebe. Ne? Bestes Beispiel, wir haben ja auch gerade einen Projektantrag laufen, wo es zum Beispiel das Thema Sprachassistent im Kuhstall. Wieso baue ich mir nicht, mal ganz plump gesagt, meine Alexa für den Kuhstall, mit der ich so ein bisschen quatschen kann und das alles dann mit der HIT verknüpft ist und oder ich vernünftige Herdenplanung habe. Welches Kalb gehört zu welche Kuh lahmt, wo ist was zu machen, in welcher Herde steckt die Kuh gerade. Wir kennen das ja selber alles, wenn wir mit unseren Flossen auf irgendeinem alten Kladde rumschreiben und der Zettel dann irgendwo in der Hosentasche verschwindet und am nächsten Tag mitgewaschen wird. Wieso kann dann nicht Digitalisierung und der Sprachassistent im Stall auf einmal dokumentieren, mitschreiben quasi? Und das sind Ideen, die können auf allen Betrieben funktionieren, auch auf den kleinen extensiven. Das sind nicht immer die großen.
Gerade im Kuhstall, glaube ich, da, oder sehe ich zumindest noch viel mehr die Chancen und auch die Notwendigkeit für solche Digitalisierungs- und Innovationslösungen. Wenn ich so jetzt in meinem Betrieb denke, zum Treckerfahren, finde ich immer Leute.
In welcher Motivation gründen wir eigentlich oder machen wir Innovation? Und Landwirtschaft ist Leidenschaft. Das will ich jetzt nicht abtun, dass andere das nicht auch haben. Aber mal ganz ehrlich, wie viele Bauern haben wir denn noch in den nächsten 10 Jahren? Für wen entwickeln wir denn? Und müssen wir nicht vor Globalisierung vielleicht auch wieder eine Regionalisierung finden mit Ideen, um auf die Betriebe zu kommen? Das ist auch ein Kuhstall. Ja, wie viele Kuhställe haben wir denn noch in den nächsten Jahren? Und wer hat denn wirklich ernsthaft noch Bock für einen Kuhstall was zu entwickeln? Oder aber, jetzt kommt die Brücke, wo außenrum wird denn was Passendes entwickelt, was wir in den Kuhstall adaptieren können? Wo können wir denn Bewegungsmuster noch erkennen? Wo wird denn irgendwie Wohlfühlfaktoren noch erkannt? Und kann man das nicht übertragen? Dieses Thema Übertragungseffekte, das ist so das nächste große Thema bei uns. Und wenn wir ehrlich sind, ja, Skalierung, das haben wir in der Vergangenheit schon gesehen. Lenksysteme, wir müssen aber ansprechen, kommen aus dem Militärbereich. Dass wir vor 20 Jahren so gute Lenksysteme bekommen haben, ist der US-Regierung zu verdanken, dass die dieses ganze Satellitenthema gepusht haben und dass da John Deere irgendwann auf den Kahn aufgesprungen ist und das bei sich adaptiert hat. Nur so sind wir dahin gekommen, wo wir heute sind. Und das müssen wir, glaube ich, einfach mal ein bisschen entmilitarisieren, würde ich sagen, aber mal gucken über den Tellerrand, wer macht was. Und das ist ja das Thema Sprachassistent, was passiert da gerade? Und jetzt brauchen wir pfiffige Leute, die es einfach übersetzen. Und das ist, glaube ich, auch mit wenig Mitteln möglich.
Du sagtest gerade die militärischen Ursprünge für einige Sachen. Ich fand ja mega spannend, als ich auf der Website geguckt habe gestern Abend, dass ihr da eine Firma dabei habt, die einen Reaktor entwickelt hat, um Gülle in Dünger umzuwandeln und dass dieses Konzept aus der Raumfahrt kommt, um menschliche Reststoffe in Dünger umzuwandeln, um auf dem Mars Gemüse anzubauen.
Geil, oder?
Ja, mega.
Feier ich richtig hart, dass sie auch kommen. Super lustig. Die Jungs sind echt gut drauf. Und das, ja genau, das sind die Ideen. Die sind woanders entwickelt worden, mit ganz anderem Finanz-Background. Und die sagten, Gülle ist, wir haben doch auch auf unseren Betrieben sowas. Und brauchen aber auch einen Markt, ne? Die brauchen Betriebe, die mutig sind, die brauchen Betriebe, die mit denen diskutieren, die suchen händeringend Partner, die genau mal so verrückt denken.
Also die kriegst du quasi mit dem Carlsberg-Bier abends dann als Geschäftspartner.
Die kriegst du abends als Geschäftspartner, ja.
Ja, aber ich meine, das ist natürlich mega spannend, ne? Dass man Innovation nicht aus der Branche selber nur entwickeln muss, sondern dass man einfach mal auf die Idee kommt zu sagen, wir gucken mal rechts und links, was gibt's eigentlich, was können wir adaptieren, was können wir übertragen. Also das ist natürlich auch, ist einfach gut, dass man über sowas mal redet, weil ich glaube, oft ist, wenn du hörst, Mensch, grüne Innovationstage, denkst du, da ist irgendwie ein bisschen Landwirtschaft, da kommen ein paar neue große Träger und vielleicht ein bisschen was irgendwie in Richtung fluglose Bodenbearbeitung und das war's, aber es ist eben doch deutlich mehr.
Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Problem, was wir in Deutschland haben, was wir global ein bisschen anders sehen. Auch gerade, wir müssen eigentlich gar nicht weit gehen, Niederlande, da fängt es schon an. Wir Deutschen denken in so in unserer Profession, dass wir immer die Besten sind. Also, sorry Yves, ich nehme uns da nicht außen vor. Wir als Agrarwissenschaftler denken auch häufig, dass wir die Besten sind. Und wenn du auf einmal anfängst, wirklich mal in andere Disziplinen reinzugucken, ne? Was machen die und können die dir vielleicht helfen und haben die vielleicht nicht eine viel bessere Blickweise auf Probleme, die wir gar nicht gelöst bekommen? Oh, siehe, das funktioniert, wenn man redet, wenn man spricht, wenn man sich austauscht. Und das sehen wir in anderen Bereichen, Amerika oder auch in Richtung Israel, die haben ja auch einen ganz starken Innovationssektor oder auch Niederlande, wo auf einmal Leute aus unterschiedlichen Disziplinen miteinander reden und gemeinsam eine Lösung finden. Sondern das ist ja die Stärke, da schrieb auch mein Vorstandskollege, der hatte in Wareningen, hatte der ein Praktikum, meine ich, gemacht. Nee, das war ein Erasmus. Der hatte 8 Kollegen aus 8 verschiedenen Nationen. Das heißt, auf einmal brachte jeder die Fragestellung aus seiner ganz eigenen Welt mit. Und er sagt, er hat noch nie so einen fruchtbaren Austausch gehabt. Und das müssen wir, glaube ich, einfach mal auf uns wirken lassen. Wo müssen wir eigentlich mal wieder hin? Weil ich glaube, wir haben vor vielen Jahren wirklich sehr breit diskutiert. Wir müssen einen breiteren Diskurs finden über die Themen und nicht nur in unseren Komfortzonen denken und so ein bisschen nicht zu konsumieren, das machen wir gerne, konsumieren in unserer Bubble, in unseren Veranstaltungen, so ein bisschen dieses Komfortable, man kennt sich, man muss gar nicht so Neues wagen und man kann über die gleichen Treckermarken schimpfen, das ist ja sehr komfortabel. Einfach mal über den Tellerrand schauen, mal den Horizont erweitern.
Genau, also aus meiner Sicht vielleicht auch so, dass es vielleicht, von uns sind ja auch ganz viele Studierende da, also die helfen, die unterstützen wollen, weil sie von sich aus erkannt haben, hey, das ist eine Motivation, wir können mal was Neues machen und auch mal über den Tellerrand gucken, weil man hat ja sonst nicht immer die Möglichkeit, so viele Kontakte in zwei Tagen zu knüpfen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und für uns als Hochschule, das ist ja unser Hauptauftrag, wenn ich es jetzt mal so betrachte, gute Studierende ausbilden, die auch mal bereit sind, sich mit dem Gedanken über den Tellerrand zu gucken, erstmal auseinanderzusetzen und dann für sich zu entscheiden, macht Sinn, macht keinen Sinn. Ich glaube, das ist so auch, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Punkt, den wir auf unserer Messe auch haben werden. Genau dafür Zeit haben und dann auch danach diskutieren können und oder währenddessen diskutieren können.
Und wir haben guten Kaffee und guten Kuchen.
Genau, der Kaffee ist wichtig, das Kaffeemobil haben wir ausgesucht, ja.
Also wir müssen ja im Grunde dann die Leute ermuntern, Teil der Entwicklung, oder man bekommt bei euch die Möglichkeit, Teil der Entwicklung quasi auch ja zu sein.
Und das ist auch die Idee vom Verein, ne? Dass wir sagen, wir tragen das, was wir überall mitbekommen und auch jetzt in Berlin viel mitbekommen, einfach nach Schleswig-Holstein rein. Also wir berichten darüber, wie gesagt, ich saß mit der Landjugend schon zusammen, habe berichtet, was wir in Berlin so diskutieren. Und wir sind quasi Berichterstatter. Wir wollen einfach von außen die Sachen rantragen und uns in Schleswig-Holstein irgendwie eine Idee weiterbringen, ne? Dass wir einfach auch für uns selber einfach mal wissen, was geht da eigentlich ab, wo entstehen die guten Ideen, mit wem müssen wir mal sprechen, wen müssen wir mal zu uns reinholen. Innovationstag ist ein Anfang, ne? Wir können noch viel mehr machen, uns auch in viel kleineren Kreisen zu viel spezielleren Themen mal hinsetzen, mal die richtigen Leute ranholen und dann mal wirklich auf Tuchfühlung gehen, wie es denn weitergehen kann.
Du sprachst gerade an, den Transport von Informationen, den Transport der Informationen über diese Innovationsdinge. Die Frage ist ja, inwieweit ist denn da auch ein Netzwerk, ich sag mal, in Richtung Wissenschaft? Weil ich meine, die Landwirtschaft wird ja gerade vor dem Hintergrund der Klimafragen oft herangezogen zur Lösung der Klimadinge. In Schleswig-Holstein steht ja die Wiedervernässung der Niederung im Raum. Hier reden wir über deutliche Reduktion der Tierzahlen und so weiter. Holt man sich denn hier vielleicht auch mal Teile der Wissenschaft mit rein, die sich vielleicht nicht im Kern mit der Landwirtschaft beschäftigen, sondern gerade mit diesen Themen, die auch immer wieder auf die Landwirtschaft, ich sag mal, einwirken oder von der Landwirtschaft, Forderungen an die Landwirtschaft stellen, das wollte ich sagen, um einfach auch mal zu zeigen, wie wir uns entwickeln, was es für Innovationen gibt und was es vielleicht für ganz andere Lösungen gibt, als plump zu sagen, wir müssen hier irgendwie Tierzahlen reduzieren oder irgendwas unter Wasser setzen.
Jetzt müssen wir, glaube ich, Yves nochmal die Ohren zuhalten. Wir sind ja unter uns, wir können ja offen darüber reden. Die Wissenschaft hat relativ ein enges Korsett, was das Thema Daseinsberechtigung angeht, also wie Wissenschaft quasi sich erhält und wie es gefördert wird. Und in diesem engen Korsett arbeitet an ziemlich eigenen Fragestellungen und eigenen Bubble. Deswegen entstehen auch immer diese Forderungen, ne? Also wir müssen jetzt die Tierzahlen reduzieren, dann haben wir ja die Klimaprobleme quasi gelöst und dann wieder vernässen wir ein paar Moore und dann haben wir es ja eigentlich. Aber dass man wirklich mal den Diskurs deutlich breiter aufstellen muss oder vielleicht auch mal hinterfragen muss, wer überhaupt da der Interessensgeber ist für diese wissenschaftlichen Untersuchungen, das ist relativ schwierig, das irgendwie umzustellen. Weil am Ende ist Wissenschaft irgendwo so eine Art reputationsgetrieben, ne? Also wie taucht man in der wissenschaftlichen Welt auf? Mit welchen Publikationen? Mit welchem Titel? Mit welcher Reichweite? Und jetzt kommen wir daher irgendwie so als Praxisverband und wollen da so ein bisschen aufreiben und die Leute anders an den Tisch holen. Da muss man halt aufpassen, dass man diese Mechanismen richtig versteht, die in der Wissenschaft vorliegen. Das ist auch meiner Meinung nach so ein bisschen Kritik jetzt von mir als Jungwissenschaftler an der wissenschaftlichen Branche, dass vieles sehr statisch ist und vieles immer in sehr eingepferchten Richtungen und Interessensgebieten funktioniert und ich mir einen deutlich gesamtheitlicheren wissenschaftlichen Ansatz wünschen würde, auch für Landwirtschaft. Ich sehe die Antworten nicht immer in diesen isolierten Fragestellungen, wie wir jetzt das Saatsystem aufbauen müssen oder wie das Grünlandsystem aussehen muss, sondern es gibt keinen ganzheitlichen Studiengang mehr, der wirklich ganzheitlich das Gesamtsystem Landwirtschaft betrachtet. Was spielt denn überhaupt zusammen? Das gibt's nicht. Es gibt immer nur die Profession, die für sich, wir kennen es auch in den Prüfungsfragen, die immer ganz detailliert fragen zu einem Bereich des Pflanzenschutzes, der Tierernährung. Aber am Ende spielt doch eigentlich alles zusammen, wenn wir ehrlich sind. Und das sehe ich jetzt selber. Ich habe studiert, im Bachelor in Kiel, im Master in Hohenheim, Landtechnik und jetzt bin ich auf einmal auf dem Betrieb und stelle mir selber die Fragen. Was sehe ich wann wie aus? Wie sieht es mit Untersaaten aus, mit Zwischenfrüchten? Was mache ich mit meinem Futter? Also vermarkte ich das Getreide? Machen wir daraus Futtergetreide? Und auf einmal tauchen Fragestellungen auf, die so gesamtheitlich uns als Betrieb ja eigentlich beschäftigen, was ich so nie gelernt habe. Und das kreide ich so ein bisschen an, dass wir das auch in der Wissenschaft eigentlich so komplex gar nicht mehr betrachten, sondern wir finden detaillierte Fragestellungen, wie ich einzelne Sachen richtig abdecken muss oder was die richtigen Beisätze sind oder wie ich mein Tier ernähren muss. So am Ende wissen wir doch aber alle selber, das sieht draußen teilweise ganz anders aus. Und das, dieser Realismus-Check, der fehlt mir häufig. Ich glaube, die Wissenschaft hat alle Möglichkeiten. Wir haben richtig gute Leute. Aber ich glaube, man muss da auch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, so, was wollen wir eigentlich wissenschaftlich in 10 Jahren erreichen? Auch als Deutschland. Und ich glaube, wir sind da einfach in vielen Mechanismen. Das kann man auch keinem ankreiden. Wir sind einfach in Mechanismen gefangen.
Ja, und das muss man ja vielleicht auch so sehen. Ich meine, auch wenn man jetzt so, wir haben über die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe gesprochen, auch in der Wissenschaft ist es so, dass es bestimmte Universitäten zwar noch gibt, aber die Themen Landwirtschaft, wo man Landwirtschaft studieren kann, sind ja deutlich weniger geworden in den letzten Jahren. Aber trotzdem, dieser ganzheitliche Ansatz, ich glaube, das finde ich schon ganz einen wichtigen Punkt, dass man sich auch die Freiheit da nehmen kann, auch als Wissenschaftler. Ich bin jetzt selbst angewandter Wissenschaftler, aber mein Ziel ist es schon, ich frage mich diese Frage, so wie Jan das auch macht, wenn er auf dem Trecker sitzt, und dann probieren wir es aus. Also ich glaube, das ist ja so ein spielerisches Herangehen, wenn ich es mal so bezeichnen kann. Ich kriege nicht immer Geld dafür, als Projektförderung, und das ist vielleicht dann die Schwierigkeit, wo wir denn als Wissenschaftler so in unseren Grenzen sind, so ähnlich wie die Förderung, die für den landwirtschaftlichen Betrieb vielleicht nötig ist. Wir brauchen eben das Budget, um dann eben solche Fragestellungen zu beantworten und dann eben auch mit den Landwirten. Also das ist ja so von uns auch, also jetzt speziell bei den Fachhochschulen würde ich sagen, auf jeden Fall ein Thema, dass wir ganz viele Sachen auf den Betrieben machen, mit Betrieben gemeinsam, Sachen beleuchten mit dem Ziel, dann eine Weiterentwicklung hinzukriegen für den Betrieb und auch für den Studenten, der dann seine wissenschaftliche Qualifikation erreicht. Und ich weiß, Jan hat auch mal eine Thesis geschrieben bei uns, über so Precision Farming Ansätze, Lösungsansätze. Also es waren spannende Themen, aber zu dem Zeitpunkt eben auch wirklich noch in die Zukunft gerichtet, ne? Und jetzt ist es Realität. Jetzt reden wir über Roboter oder jetzt reden wir über neue Sachen. Und ich glaube, dass man da immer am Zahn der Zeit auch bleibt. Und das ist, glaube ich, so verstehe ich zumindest unseren Auftrag, weil du es jetzt gerade so ein bisschen kritisch betrachtet hast. Aber da müssen wir eben dranbleiben, weil das gehört ja zu unserem Job, dass wir die Studenten ausbilden und auf das, was kommt, mehr oder weniger gut vorbereiten. Jeder von uns weiß, das funktioniert nur bedingt richtig gut. Aber man kann ja immer wieder versuchen, sich diesen Reality-Check zu machen für sich selbst oder für das, was man tut und überlegen, was kann man besser machen.
Ich habe vielleicht nochmal ein gutes Beispiel. Vielleicht, wir haben letztes Jahr zur Agritechnica, hatten wir so eine Idee und dann haben wir so einen Innovation Award gewonnen. Mhm. Also quasi international von der DLG haben wir eins von ganz wenigen Innovations-Awards gewonnen.
Einen von fünf.
Und eigentlich ganz, ganz, ganz lustig die Idee dahinter. Das ist vielleicht auch mal genau so ein Beispiel für diese Vernetzung. Wir haben einfach gesagt, unsere Idee war, warum vernetzen wir nicht einen Trecker mit einem Roboter und einer Drohne? Wieso arbeitet nicht eigentlich alles zusammen? So Huckepack-mäßig. Ich fahre, und dann kann man überlegen, was ist denn ein Roboter? Ist ein Roboter mal dieses kleine Ding, was da rumfährt? Oder ist ein Roboter auch ein großer 400 PS-Trecker, der total gut drillen kann mit 6 Meter Arbeitsbreite? Und ich selber sitze auf meinem kleinen Trecker und mit einer Kreiselergonom grubber und grubber die ganzen beknackten Wasserlöcher aus. Wo ich weiß, dass die nächsten Jahre das ein Roboter gar nicht kann. So, der Roboter drillt, da spare ich mir den Fahrrad, der macht Fläche, richtig schön Flächenleistung, ich mache die kritischen Ecken und die Drohne fliegt oben und guckt sich das Feld an und sagt, ja, hier, pass auf, da liegt ein Baum und oh, pass auf, hier ist noch ein Wasserloch und hier hat sich die Feldgrenze geändert. Dieses Zusammenspiel, dafür haben wir quasi diesen Award gewonnen. Und da sagt man sich eigentlich, ja, wenn wir ehrlich sind, das ist eigentlich der ganzheitliche Gedanke, ne? Also warum müssen wir immer nur an Trecker denken, an Roboter denken und irgendjemand fliegt mit einer Drohne? Warum nicht zusammen? Und das war zum Beispiel unsere Bewerbung letztes Jahr. Und da hat die DLG gesagt, international, auch australische Landwirte haben gesagt, egal, das passt ja. Keine Ahnung, da kann der Roboter bei uns die Steine wegsammeln und ich kann meinem großen 12 Meter oder 20 Meter Planter drillen und weiß, dass ich aber nicht anhalten muss, weil da kein Stein mehr liegt. Weil die Drohne hat die Steine erkannt, der Roboter hat sie weggenommen, alle sind glücklich, wir schaffen was. Und diese Idee war auf einmal ein ganzheitlicher Ansatz, wo alle sagten, nee, das ist irgendwie ganz pfiffig. Und so denken wir halt. Und das wollen wir halt umsetzen, zukünftig und ausprobieren. Damit ihr vielleicht mal so ein bisschen versteht, mal von der Ebene runter, was macht Wissenschaft eigentlich in der Praxis, wo wollen wir eigentlich hin?
Und jetzt sind wir in dem Kontakt mit den großen Firmen, die sonst eigentlich eher die großen Techniken bauen, die vorher nicht so viel mit uns geredet haben oder jetzt gerade extra, weil sie eben auch an dieser Idee was Neues entdeckt haben, ne? Weil so diese klassische, ich habe den Roboter oder den Traktor, diese Frage stellt sich ja gar nicht mehr. Jetzt ist ja irgendwie eine Kombination. Und ich glaube, das macht es dann ja auch wieder spannend. Und es ist eine Zukunftsidee, also die muss gedanklich irgendwie so in den nächsten 5 bis 10 Jahren soll was Funktionierendes dabei rauskommen, aber es ist erstmal nur eine Idee, die jetzt quasi in die Praxis umgesetzt wird mit eigenen Ideen, mit kleineren Bausteinen, die dann vielleicht zukünftig auch so funktionieren. Und das ist, glaube ich, auch Wissenschaft. Das macht, glaube ich, den großen Unterschied zum klassischen Landwirt. Wir dürfen Sachen probieren. Wir kriegen dafür auch Geld, dass wir es probieren. Klar, wir müssen ja die Mitarbeiter bezahlen oder die Stunden. Aber wenn die Probierphase vorbei ist und es nicht funktioniert, dann kann man eben auch sagen, ja, okay, es hat nicht geklappt. Also dieses Lernen. Und das ist ja das dann, was unser Auftrag ist. Genau dieses Know-how weiterzugeben und sagen, hier macht keinen Sinn, über bestimmte Sachen nachzudenken. Unter den und den Punkten muss man vielleicht erstmal Abstriche machen. Als Beispiel. Und das ist, glaube ich, für diese Messe aus meiner Sicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben in diesem Gespräch, in diesem Austausch vielleicht auch wieder ganz viele neue Impulse mitnimmt. Und das ist, glaube ich, so der Kerngedanke.
Eine Zusatzfrage dazu, woher kommt dieses enge Korsett, in dem Wissenschaftler dann unterwegs sind, von dem du gerade gesprochen hast, Jan?
Ich erzähle es mal lieber, dann verbrennt sich Yves, dann ruf nicht. Ich bin noch.
Du darfst das,
genau. Das kommt, also ich sehe es selber gerade, ich bin ja nebenbei noch in den Abendstunden am Promovieren oder versuch's jedenfalls, sagen so manche. Das kommt daher, dass Wissenschaft vor allem, wie übersetzt man das richtig, quasi reichweitengetrieben ist. Also Wissenschaft muss zitiert werden, damit sie gut ist. Und es gibt so einen Score im Internet, so einen Wert, so je nachdem, wie viel du zitiert wirst, je besser ist quasi das, was du dort publizierst und je relevanter bist du.
Und im wissenschaftlichen
Also außen, die reale Welt ist eine andere, aber im wissenschaftlichen Ranking, in dieser wissenschaftlichen Welt bist du halt jemand, wenn du einen richtig guten Score hast. Und danach werden natürlich auch Fördermittel ausgeschüttet. Also danach leben auch universitäre Institute, je nachdem, wie relevant sie wissenschaftlich sind. Und diese Mechanismen haben sich, also es gibt ja, wenn du zum Beispiel einen Doktor machst, ist ja nicht mehr diese Monografie, das kennt man ja mal so, ein ganz dickes Buch geschrieben über irgendein ganz spannendes Thema. Mittlerweile publizierst du ja, du schreibst ja mehrere kleine Fachartikel. Und natürlich ist klar, je mehr du schreibst, desto relevanter wird das, desto weitreichender ist der Name bekannt. Und das ist dieses Korsett, in dem Wissenschaft eigentlich sich relevant halten muss.
Das ist dann aber kein deutsches Problem, sondern ein
weltweites.
Internationales.
Absolut.
Grundsätzlich immer weltweit.
Wissenschaft hat in dem Sinne keine Landesgrenzen. Das ist weltweit. Und auch da, wenn wir ehrlich sind, wenn man mal recherchiert, wo die großen Innovationstreiber sind, im Bereich Drohne, im Bereich Robotik und Co., da gibt es ganz andere Gebiete in der Welt, wo schon viel mehr stattfindet. Also gerade wenn man zum Beispiel Richtung China guckt, was dort an Drohnentechnik unterwegs ist. Jetzt natürlich leider auch ein nicht so schönes Beispiel ist natürlich die Ukraine, was dort auf einmal Innovationstreiber Drohne, Drohnenplanung, Drohnenflug, Drohnenautonomie angeht, ist ein trauriges Thema, aber mit ganz großer Bewandtnis auf technischer Seite, dass auf einmal Drohnen-Kommunikationskanäle zwischen Drohne und Operator ganz anders abgesichert werden müssen. Gegen Störsignale. Und das sind natürlich wieder so Entwicklungen, die sich auch natürlich immens auf die ganze wissenschaftliche Branche auswirken.
Aber das ist ja genau das, was du vorhin schon mal angesprochen hast. Also das eben geradeaus, und du sagst es ja selber, so traurig es ist, aber dass natürlich auch gerade aus solchen militärischen Konflikten, egal wo sie jetzt stattfinden, oft natürlich technische Entwicklungen kommen. Das haben wir ja in der Geschichte schon immer gehabt. Es ist eigentlich schlimm, dass wir Kriege dafür brauchen. Also die Hoffnung bleibt ja eigentlich, dass man es eher anders hinkriegt. Ich habe gestern Abend zufällig was gesehen, da ging es um Verkehrsfluss. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Ich weiß gar nicht, inwieweit das vielleicht auch mal so ein Thema ist, weil du gerade das Thema der Vernetzung angesprochen hast. Da ging es eben darum, dass man überlegt hat, warum staut sich Verkehr eigentlich in den Städten? Und warum stauen sich Ameisen nicht, die sich eigentlich mit ähnlich großer Zahl bewegen und eigentlich auch Dinge transportieren, tragen, sich begegnen auf ihren Straßen und nie gibt es einen Stau. Es ist immer ein Verkehrsfluss da.
Weil der deutsche Auto-Ego im Reißverschlussverfahren nicht ganz vorne fährt.
Ja, genau. Nicht nur das, aber da, genau das ist das Problem, der Individualverkehr. Also die Ameise ist in der Lage, sich irgendwie zu vernetzen, also wie auch immer, intuitiv oder sonst wie. Und das ist ein mega Netzwerk und dadurch fließt alles. Und das sind natürlich auch noch Innovationen, die vor uns liegen, die natürlich vielleicht auch ein Stück weit in die Landwirtschaft rüberschwappen, dass wir es irgendwie schaffen, uns so zu vernetzen, dass irgendwie der Fluss immer da ist, ne?
Ameisen, das ist halt Kollektivverhalten, ne? Also hätte eine Ameise ein Ego, immer der oder die Erste sein zu wollen, dann glaube ich, würde sich ein Ameisenhaufen auch stauen. Und spätestens, wenn die Ameise sich draußen staut und gefressen wird, dann lernen die relativ schnell dazu. Spannendes anderes Thema habe ich auch mal gesehen. Ich glaube, das war das U-Bahn-Netz von Tokio. Da haben Wissenschaftler einen Pilz durch ein Geflecht wachsen lassen. Und anhand der Wege, die der Pilz gewachsen ist, haben die ihr U-Bahn-Netz strukturiert, weil der Pilz immer den optimalen Weg gefunden hat. Auch mega geil. Also die Natur hat uns in so vielen Sachen was voraus, wie bei den Insekten, bei den Ameisen oder auch bei den Pilzen, dass wir, glaube ich, viel mehr adaptieren könnten. Auch das Thema Orientierung zum Beispiel. Wie können Tiere im Dunkeln sich orientieren, Fledermäuse und Co. Also wir können ganz viel lernen. Wir müssen, glaube ich, einfach nur zuhören und gucken.
Und da sind wir dann wieder bei einem Bereich der Innovationstage, nämlich eigentlich bei der regenerativen Landwirtschaft. Du hast es gerade angesprochen, die Pilze, die Tiere und damit ja eigentlich am Ende auch das Bodenleben. Ich meine, das ist natürlich was, wo, glaube ich, noch ganz, ganz weite Felder sind, wo man, glaube ich, noch viel Entwicklung erleben wird, gerade bei den Fragen Reduktion, Pflanzenschutz, Dünge, Problematiken und so weiter, dass wir uns, glaube ich, viel mehr auch auf diese Themen besinnen. Habt ihr da in die Richtung, sind da auch Startups oder Unternehmen am Start?
Ja, unter anderem auch ein größerer Fachverband aus Schleswig-Holstein, Humusreich, ist auch mit dabei. Die bieten auch am 30. morgens so eine Art Humusfrühstück an, also ein kleines Innovationsfrühstück, die natürlich auch dort mit vertreten sind, die natürlich auch ihr Netzwerk mit dazu holen möchten, mit diskutieren möchten. Wir haben auch einige weitere Startups, die in diesem Bereich Komposttee und Co., fasse ich es einfach mal ein bisschen trivialisiert zusammen, auch unterwegs sind. Ja, also Komplexität Boden ist, glaube ich, das allumfassende Thema. Direktsaat, das ist, verdeutliche ich auch noch mal ein bisschen jetzt von technischer Seite wieder, so was da auch passieren muss. Ich glaube, es braucht viel mehr in die Richtung. Wir sind noch sehr, sehr zaghaft vertreten in diesem geflügelten Wort regenerativ. Also ich sehe es auch selbst runtergebrochen in einfachen konventionellen Methodiken, dass dort viel mehr Bodenbetrachtung stattfinden muss. Auch da, wenn ich jetzt mal wieder richtig frech bin, ja, wir sind unter uns, ich sage immer so, gerade der Boden war viele Jahre so ein bisschen wie das Brötchen für zur Bratwurst, ne? Brötchen, also Würstchenhalter, war der Boden, glaube ich, vielfach so ein bisschen die Standfläche fürs Getreide, so hat man es häufig wahrgenommen. Das ist ja gerade ein riesen Umdenken, was stattfindet, das Bodenleben auf einmal, ich sag mal, das Brötchen kriegt einen Nährwert, ne? Also das ist auf einmal auch wertvoll in der Ernährung, nicht nur das Würstchen. Und das erleben wir, glaube ich, gerade in ganz vielen Bereichen, gerade was das Thema Dürre und auch Wasser angeht, also wir in Mecklenburg auch, dass wir viel mehr Puffereffekte brauchen. Dass wir sagen, jetzt kommt 30 Liter Regen, jetzt möchte ich aber nicht, dass meine Sommergäste wegschwimmen, sondern ich würde gerne, dass es gepuffert wird. Wie komme ich dahin? So diese Zielerreichungsgrad. Und da, glaube ich, ist der Boden so ein bisschen der Hidden Champion, mit dem wir viel mehr erreichen können, als wir eigentlich dachten.
Und auch da wieder so die technische Überlegung jetzt aus technischer Sicht. Wie viel muss ich ihm zumuten, damit das funktioniert, damit er gut arbeiten kann? Was kann ich reduzieren? Wo könnte ich andere Sachen anders machen? Sind's Roboter? Sind's Co-Piloten? Sind's Sachen, die einem auch bei dieser Frage wieder so ein bisschen helfen können, erstmal so für sich die richtige Struktur für seine Fragestellung, für seinen Betrieb reinzubringen? Und ich glaube, das ist so die Botschaft, die wir auf den Tagen auch sehen und sehen werden. Also alle, die da hinkommen, dass wir genau das transportiert kriegen und dass wir viel Know-how auch transportieren wollen. Und ich denke, dass man in die Lage versetzt wird, für sich auch diese Fragen erstmal zu stellen und vielleicht auch schon Kontakte zu knüpfen, um eine Lösung herbeizuführen.
Ich musste gerade an deinen Vortrag vorhin denken, als du erzählt hast von der Podiumsdiskussion mit dem Vertical Farming. Wenn du jetzt gerade den Boden so ins Zentrum stellst und eigentlich sagst, was dieser Boden kann, dann komme ich mit meiner Kritik am Vertical Farming und sage, wenn man da ein bisschen Watte hinlegt und meint, auf diesem Trägermodell wächst was, dann hat das aber auch nur genau die Nährstoffe, die ich da reinschmeiße und nicht das, was im Boden, was der Boden kann. Also das ist so ein bisschen meine Kritik an diesem Vertical Farming.
Super. Dadurch bin ich darauf gekommen. Trag sie auf die Messe, frag diese Person, warum sie das machen. Also genau das ist die fruchtbare Grundlage einer Diskussion, was sie denn denken, wie die Nährstoffzusammensetzung in so einem gewachsenen Salat, in so einem Vertical Farming Thema genauso einen Nährwert haben kann wie aus dem Gemüsebeet.
Kann er nicht, behaupte ich jetzt einfach mal.
Finde ich gute Hypothese. Die gilt es zu beweisen oder zu widerlegen.
Aber die vom Vertical Farming gilt es zu beweisen.
Richtig, weil die wollen es verkaufen. Ja, aber zum Beispiel, so ein besseres Beispiel, deswegen könnten wir auch auf dem Biobetrieb zum Beispiel kein Vertical Farming machen oder auch keine Indoor-Aquakultur, weil das entgegen der ökologischen Richtlinien sind. So, das sind aber auch wieder Innovationshemmnisse, wenn wir ehrlich sind. Also gerade Salzwasser, Aquakulturanlagen, Indoor sind für uns auf dem Betrieb nicht umsetzbar, weil da entsprechend die Zertifizierung fehlt. Auch das ist natürlich wieder ein Hemmnis, wo wir gucken müssen, es wird in Mecklenburg beispielsweise sehr stark gefördert. Einen konventionellen Betriebszweig aufzubauen auf dem Biobetrieb, glaube ich, das sollte man nicht unbedingt machen. Aber auch das sind wieder so Hemmnisse, die wir haben.
Das war jetzt ein ziemlich schönes, ausgiebiges Schlusswort mit einer kleinen Diskussion noch dazu, warum man zur grünen Innovationsmesse hinfahren sollte. Ich fand's wahnsinnig spannend.
Ihr seid doch auch da, oder?
Gespräch mit euch. Ich werde es auf jeden Fall irgendwie versuchen, in mein strammes Zeitkorsett nächste Woche reinzukriegen.
Wenn ihr Autogramme dann schreiben wollt, dann könnt ihr da gerne vor Ort kommen. Die beiden Jungs sind hoffentlich da und reichen reichlich Autogrammkarten aus.
Stimmt, eine Frage haben wir noch vergessen.
Ja, die entscheidende Frage, wobei man muss ja ehrlicherweise sagen, ohne dass ich euch jetzt eine Antwort in die Hand legen will, aber wir fragen natürlich gerne danach, was ist euer Plan B? Aber am Ende ist natürlich Innovation immer ein Stück weit in Richtung Plan B. Aber habt ihr einen Plan B, den ihr für die Landwirtschaft seht?
Du meinst so als große Frage unserer Zeit?
Ja, genau. Ich meine, wie gesagt, die Landwirtschaft steht ja oft in der Kritik, steht oft in der Öffentlichkeit. Ist Innovation der Plan B?
Ich würde es vielleicht anders, also ich bin viel in sozialen Medien international unterwegs und gucke, wie andere Teile auf der Welt Landwirtschaft interpretieren. Bestes Beispiel ist, dass es in China Betriebe gibt, die ihre gesamte Ernte über TikTok live verkaufen. Die schalten sich live und halten da wie in so einem alten Teleshopping ihre Produkte hoch und die verkaufen innerhalb von ein paar Stunden ihre gesamte Ernte. Das ist Chinas Plan B. Oder jetzt Plan A für Landwirtschaft. Das heißt aber, die bauen eine Marke auf, die bauen sich als Person auf. Ob es das Richtige für uns ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, Plan B ist, dass wir mit vernünftig Selbstbewusstsein unsere Branche wieder dahin rücken, wo sie hingehört. Und das ist in die Ernährungssicherung, das ist in gute Ernährung, gesunde Ernährung, leckere Ernährung. Und das aber auch heimische Produkte, aber richtig transportieren. Dass wir richtig mit Selbstbewusstsein auch die Methoden unserer heutigen Zeit nutzen und nicht nur Mengenanpasser sind, sondern dass wir wirklich wieder vorne stehen, wo wir meiner Meinung nach hingehören, weil wir das echt gut können. Das ist mein Plan B, dass wir da wieder oder überhaupt mal hinkommen. Vielleicht nicht zu TikTok, aber das ist ein anderes Thema.
Das für den nächsten Podcast.
Das nächste Thema, genau. Ja, ich glaube, Thilo.
Ja, ich denke, das war wirklich sehr informativ und ich hoffe, dass es für unsere Zuhörer auch ordentlich, ich sag mal, Neugierde geweckt hat, nach Steinwehr zu fahren zu den grünen Innovationstagen. Ich sag von meiner Seite aus vielen, vielen Dank. Sehr spannendes Thema. Ich denke, ich werde versuchen, auf jeden Fall vorbeizukommen und vielleicht da über Vertical Farming zu diskutieren. Wäre ein spannendes Thema. Euch vielen Dank.
Dankeschön.
Danke. Ja, Yves, Jan, auch von mir. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns hier Rede und Antwort zu stehen. Vielen Dank an unsere Sponsoren, New Holland Deutschland und Wüstenberg Landtechnik, die uns jetzt schon Folge 2 in der neuen Staffel unterstützen und diesen Weg mit uns gehen. Danke an unseren Techniker Tore für die Unterstützung im Hintergrund. Euch zu Hause oder unterwegs, wo auch immer ihr uns hört, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich würde sagen, Thilo, bis zum nächsten Mal, oder?
Bis zum nächsten Mal. Mit Prominenz, würde ich sagen.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik, führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.